Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Einer für alle und zwei für euch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und an meiner Seite, ja, ist mal wieder nur ein Musketier. Der andere hat es leider nicht geschafft. Aber deswegen umso herzlicher begrüßt Tino Hahn.
Hallo. Das andere Musketier ist mit dem Graf von Monte Cristo noch eine Runde Billard spielen bei Dings Inspektor Lupin.
Genau. Im Pub zur eisernen Maske.
So.
So sieht's aus. Ja, meine lieben Freunde und Freundinnen, wir wollen heute mal etwas wieder gemischt machen, nämlich einen kleinen Schnelldurchlauf durch ein paar Sachen, die wir jetzt zuletzt schon immer wieder angeteased, kurz besprochen, hier und da schon mal auch vielleicht kritisch beäugt haben und dann aber auch uns auf 2/3 Filme etwas breiter konzentrieren, die jetzt, ja, frisch erhältlich sind oder vielleicht hoffentlich demnächst dann auch in unseren Breitengraden zu sehen sind. Aber bevor wir das machen, gehen wir erstmal kurz nochmal auf die letzten Filme ein, die wir jetzt so beim Fantasy Filmfest sehen konnten und wo wir halt ja vorher immer nur gesagt haben, ja, will ich noch sehen oder ja, sage ich jetzt erstmal noch nichts, weil ihr habt ihn noch nicht gesehen. Und ja, ich habe jetzt dann doch die Filme nachholen können, fast alle Filme nachholen können, auf die ich dann doch etwas mehr Bock habe. Der einzige, den ich nicht geschafft habe, ist der Empire. Den hätte ich gerne gesehen, weil ich habe schon wieder so viel Hass zu dem Film gelesen, dass ich echt gespannt bin, ob der mir auch so wenig gefällt oder ob ich den tatsächlich echt gut finde.
Ja, das würde mich auch interessieren.
Ich habe mit vielen Leuten jetzt schon gesprochen. Ich war hier bei den Kollegen von Cinema Strikes Back. Hm. Ich habe David Hein dabei noch getroffen. Und da gingen viele Meinungen zu dem Film umher und die gingen halt wirklich von in alle Richtungen.
Ja, ich finde dieses, also er wird super schlecht verkauft, also die Erwartungshaltung, die im Vorfeld geweckt wird, ist komplett fehlgeleitet. Und ich glaube, hat es in der letzten oder vorletzten Folge auch, wenn man von Bruno Dumont noch nie irgendwas geguckt hat, dann ist das auch kein guter Einstiegsfilm. Ja. Also dann ist man, glaube ich, auf die frustrierende Art und Weise vom Kopf gestoßen, nicht auf diese, ich probiere mal, mich drauf einzulassen. Dass das Ding spaltet, das kann ich gut nachvollziehen.
Ja, das macht ja auch Boy Kills World,
mit Köpfen,
wie ich so mitbekommen habe. Den habe ich jetzt sehen können. Ich muss sagen, hier das Screening in Hamburg war tatsächlich relativ launig. Also der Regisseur war auch vor Ort, vielleicht lag es ein bisschen mit daran. Aber ich muss sagen, das Publikum hat schon ganz gut reagiert. Und dafür, dass ich im Vorfeld auch sehr viel Schlechtes gehört habe und gelesen habe, muss ich sagen, fand ich es dann doch nicht so schlimm. Also ich konnte mich mit dem Film deutlich, glaube ich, besser arrangieren als viele andere. Und auch wenn die Kamera manchmal ein bisschen zittrig war und auch der Schnitt vielleicht nicht ganz immer glücklich, muss ich sagen, fand ich schon so manche Kampfchoreografie da echt anständig drin. Das waren gute Sachen. Mhm. Aber wie es halt auch immer so ist, das ist vielleicht dann aber auch die Tatsache, man kennt echt einige Beteiligten an dem Projekt. Da will ich dann halt auch nicht abstreiten, dass da vielleicht ein bisschen mehr Wohlwollen dann auch eine Rolle spielt. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, das ist, keine Ahnung. Also ich denke, es ist auf jeden Fall der Fall, aber ja, ob bewusst oder unbewusst, kann ich natürlich nicht sagen, aber das würde ich halt noch hinzufügen. Hm.
Ja, das geht mir auch so. Also die Kampfchoreografien fand ich auch gut und ich finde auch, dass man deutlich sieht, dass alle Beteiligten Spaß hatten bei den Dreharbeiten und beim Training und die Choreografien ausarbeiten, aber es überträgt sich halt nicht immer auf mich als Zuschauer. Und dieses Gimmick von dem Voice-Over, wenn es funktionieren würde, dann wäre es super geil. Für mich hat es aber nicht funktioniert und es wird auch so inkonsequent eingesetzt, finde ich. Also teilweise vergisst der Film so die eigenen Sachen, die er etabliert hat, mal so für 10, 15 Minuten, bevor ihm wieder einfällt. Ach shit, stimmt, wir hatten hier auch sowas etabliert, das müssen wir mal wieder bringen.
Und das. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, diesen Kritikpunkt. Mir ist das ehrlich gesagt gar nicht so sehr aufgefallen, weil ich fand auch gut, dass die Stimme nicht zu sehr, also das beziehungsweise, dass das nicht permanent ist so oder vielleicht dann doch irgendwann, weil ich muss sagen, ich habe keine großen Berührungspunkte mit Archer, ich kenne Archer, aber ich habe das nie so wirklich verfolgt, um jetzt da so viele Insights und Eigenarten.
Achso, ich auch gar nicht, mir war das im Vorfeld gar nicht, also ich kenne Archer nur, also ich weiß um die Existenz von Archer, aber das war es auch.
Ja, also ich hätte es hier und da auch noch mal ein bisschen mehr eingesetzt. Gerade zum Ende hin wird es ja wirklich sehr vernachlässigt. Mhm. Aber ich habe mir dann auch gedacht, okay, am Ende ist aber auch jetzt echt eine Menge Action, Schmerz und was weiß ich am Start. Warum sollte er da permanent die ganze Zeit irgendwie reden? So, also da hat er andere Dinge, auf die er sich konzentriert. Also ja, es ist ein netter Gimmick, würde ich jetzt sagen, der mich jetzt nicht groß gestört hat. Aber den ich jetzt auch nicht wirklich besonders fand oder so. Also ich fand den, ja, nett, aber halt im positiven Sinne nett.
Und man darf ja auch nicht außer Acht lassen, es ist ein Spielfilmdebüt, dafür ist das schon beachtlich, weil dass es ein Debüt ist, sieht man nirgends. Und
ey, vor allem der produktionelle Aufwand, ja, ne, der hat mich schon überrascht. Diese Gassen da, diese Marktplätze, mhm, dieses Fernsehstudio mit dieser Frosty Flakes Kulisse so. Die Dschungelbilder, das sah schon alles schick aus, ey.
Ja, die einzelnen Setpieces sind schon geil ausgearbeitet. Es ist halt ein bisschen dieses, wo man beim Trailer schon ein bisschen die Befürchtung hatte, dass es drei größere Setpieces gibt, wo dann auch die jeweils drei größeren Actionpieces stattfinden. Aber das ist ja ein Kritikpunkt, den man bei vielen Actionfilmen hat, dass sie entweder zu viel Handlung reinbringen wollen oder es dann nochmal emotional gestalten wollen, weil dieser teilweise immer wieder aufblitzende Wahnsinn, wo man denkt, okay, das könnte sich jetzt noch ein bisschen intensivieren, wird halt immer wieder zurückgefahren. Deswegen, ich war ja, so da, zwiegespalten also den ganzen Film über.
Das ist so das Ding, ne? Also es ist schon kurios, dass dieser Film jetzt also relativ nah bei zu Monkey Man rauskommt, weil die sind sich halt erschreckend ähnlich, so. Ja.
Also inhaltlich beziehungsweise von der Intention ja, aber was halt Monkey Man versucht noch auf so einer philosophischen Ebene zu transportieren, wird ja bei Boy Kills wird halt immer mit so einem Augenzwinkern und irgendwie, wenn jemand 2 Stunden lang mich mit dem Auge anzwinkert, denke ich halt eher, dass er einen Tick hat.
das ist ja, für mich so ein bisschen das ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst, aber genau das ist das Ding. Ich glaube, das sind so, da stehen sich beide Filme ein bisschen selbst im Weg, weißt du? Also sie finden nicht das die richtige Balance aus eben ihren jeweiligen Schwerpunkten, wenn du verstehst, was ich meine. Wo Monkey Man vielleicht eine Spur zu philosophisch ist und gar nicht erst so viel Action bietet, wie es vielleicht der Trailer suggeriert haben mag. Ja, zieht Boy Kills World seine Exzessivität irgendwie vielleicht einfach einen Tick zu schnell und zu viel durch, um dann später halt nicht mehr ganz damit mithalten zu können, weißt du?
Ja. Also ich finde halt dadurch, dass er sich diese Stimme ja bei diesem Arcade-Spiel geliehen hat und dieser Arcade sah ja aus wie so ein Arcade-Spiel aus den 80ern und in diesen ganzen Arcade-Spielen aus den 80ern, dadurch, dass die Spiele noch nicht so komplex sein konnten, ist quasi alles möglich und gleichzeitig ist alles sehr limitiert und auch diese Stages, wo diese 80er-Jahre Beat'em-Up-Spiele stattfanden, waren ja auch oft so eine Mischung aus so Retro und Future und das ist der Film ja auch, dass man teilweise denkt, okay, das wirkt jetzt mal eigentümlich Retro und dann wiederum sind so Future-Sci-Fi-Elemente drin. Das hätte noch irgendwie mehr ausgespielt werden können. Also dieses ganze Betonen, dass der Film eigentlich auch eher wie so ein 80er-Jahre-Arcade-Spiel ist, weil es ja wirklich dann auch eigentlich wie einzelne Level ist. Es gibt dann irgendwelche Zwischenbosse. Und das ist bei vielen von diesen Rachefilmen ja so der Fall, dass man sich quasi von Miniboss zu Miniboss durchprügelt, dann ab und an so eine Gruppe kleinerer Gegner kommt, bevor man dann irgendwie beim Endboss landet und dann auch gegebenenfalls Rückschläge erleidet. Aber je mehr der Film versucht, mich emotional reinzuziehen, obwohl ich ja von den Personen dann schon abgekoppelt wurde. Und auch die After-Credits-Scene ist so merkwürdig emotionslos, beziehungsweise schon eher Emotionen ablehnend. Also ich sehe die After-Credits-Scene und denke mir so, ja, na klar habe ich nicht mit euch mitgefiebert, aber guckt euch doch jetzt mal an. Also was das ist jetzt so, worum es hier ging.
Nee, das ist einfach das Durchatmen nach der Schlacht.
Mhm. Ja.
Also,
wie gesagt, ich freue mich für alle Beteiligten, Tino, dass das so funktioniert hat. Ich finde es super, dass sie auch.
Das ist halt die Sache, mit welchen Ansprüchen vielleicht man an welche Filme irgendwie rangeht oder keine Ahnung, mit welcher Verfassung oder so. Also, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht. Aber das ist vielleicht der Segen, dass ich halt schon im Vorfeld ja durch eben, weiß nicht, so deine Einschätzung, andere Einschätzungen eben auch gar nicht so viel erwartet habe. Also nicht mehr als irgendwie, ach komm, das ist seichte Actionunterhaltung. Hier, wie hieß der Film mit Frank Grillo? Hieß der nicht auch Endboss?
Ja, irgend sowas. Also ja, an den musste ich auch teilweise denken. Also
ja. Das ist für mich, Das ist ein Film für mich in der Klasse. Das ist hier sowas wie Endboss, das ist sowas wie Ganz Akimbo, das ist sowas wie der Film mit Jamie Foxx auf Netflix, wo er die Vampire jagt, Dayshift, glaube ich, hieß der.
Ja.
Ja, das sind so nicht, die sind irgendwo dazwischen. Die sind irgendwo zwischen dem absoluten Crap und aber zwischen denen, wo man sagt, ja geil, das war mal ein richtiges Brett.
So. Ja.
Ja. Und irgendwo in dieser Zone dazwischen bewegen die sich. Und da hängt es, glaube ich, dann echt immer so ein bisschen dann auch von der eigenen Tagesform ab, wie gut man mit sowas klarkommt. Ich kam gut mit dem klar. Also ich, wie gesagt, mich hat da relativ wenig gestört, aber weil ich halt auch wirklich wenig Anforderungen an diesen Film gestellt habe.
Ich glaube, es ist nur eine These, die ich aber überprüfen werde im Kino, wenn es denn so weit kommt, weil meines Wissens deutscher Starttermin ist noch unklar. Aber wenn der eine deutsche Synchro bekommt, könnte ich mir vorstellen, dass ich ihn dann deutlich witziger finden könnte.
Das könnte sein. Vor allem, wenn sie einen coolen Sprecher finden, der das intoniert.
Ja, deswegen, also bei ein paar Gags dachte ich nämlich so, eigentlich war das jetzt ganz witzig, aber durch die Art und Weise, wie es delivered wurde, konnte ich halt nicht so ganz lachen.
Ja.
Aber klar ist Visitenkarte und so und alle Kampfchoreografie, Regie, also das ist schon alles geil gewesen. Es hat halt für mich nur über weite Strecken nicht so gut funktioniert, wie ich gehofft hatte.
Ja, aber gibt's doch immer wieder.
Ja, ja, klar, deswegen also.
Wir werden uns bei Challengers auch nicht ganz einig.
Apropos, also auch wenn das jetzt für Podcast-Zuhörer ein bisschen langweilig ist, aber hast du jemals schon mal einen Film gesehen von Warner, wo erst Szenen aus dem Film kamen und dann kam erst das Warner-Logo? Weil du siehst ja am Anfang alle dreimal so schwitzend und dann kommt erst das Warner-Logo. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist jetzt auch nicht so spektakulär, aber ich war irgendwie so, wo ich so dachte, ist doch auch.
Aber das machen sie jetzt hin und wieder schon bei Warner gerade, weil bei Dune 2 zum Beispiel, da kommt ja erst auch diese merkwürdige Stimme, die sagt hier, Power over Spice ist Power over All. Ja. Und dann kam erst das Warner-Logo. Also, und ich glaube, bei Godzilla war, meine ich, auch so ein kleiner Gag. Also sowas machen die, glaube ich, jetzt gerade öfter mal. Ich könnte mir vorstellen, Furiosa wird der nächste.
Ich finde das immer ganz atmosphärisch eigentlich. Also ich mag es auch, wenn Paramount Pictures was mit dem Logo macht. Da fällt es mir irgendwie am meisten auf. Aber ich glaube auch nur so alle zwei Jahre ist mal irgendwas mit dem Logo geändert. Oder auch wenn das Logo, wenn man weiß, okay, jetzt kommt einer dieser Violent Movies und das Logo ist dann irgendwie auf einmal rötlich oder so. Sowas finde ich eigentlich immer ganz geil, wenn ein bisschen was mit dem Logo gemacht wird. Kommt zwar, glaube ich, nichts über die Simpsons drüber, den Simpsons Movie, aber. Aber das mag ich ganz gern. So, sorry, aber weil du jetzt gerade Challengers besagt.
Ja. Simpsons Movie. Wie könnte ich denn die Simpsons jetzt mal auf irgendeinen der nächsten? Ja, klar.
Auf Roundup 4? Oder nee, worauf kommst du?
Nee, weiß ich nicht. Ach, ist es auch egal, oder? Ich finde schon, auch Love Lies Bleeding hat hier und da etwas von Simpsons Humor. Das war schon manchmal relativ absurd, was da stattgefunden hat. Hey, ich kann in die ganz hohen Lobeshymnen nicht mit einstimmen, aber ich fand den gut. Ich fand den echt gut. Ja, ich fand Kirsten Stewart tatsächlich mal wieder gut. Ja, die finde ich nicht immer gut. Bei der störe ich mich dann trotzdem. Hier Frau Katie O'Brien oder wie sie heißt, die fand ich klasse. Mhm. Fand ich wirklich klasse. Ed Harris war geil. James Franco hätte ich auch gerne, hätte ich auch gerne in die Fresse geboxt. So, also der hat es auch wieder herrlich gemacht. Seine Frau war noch viel, viel schlimmer. Mhm. Ja, das war wirklich, das war so unangenehm mit anzuschauen. So.
Ja, also Franco will man boxen sehen, wenn man die ganze Zeit schütteln.
Ja. Also, ja. Das war wirklich hart. Mich hat der Film, also wirklich, ich fand diesen, ich weiß nicht, ich habe diesen Thelma und Louise-Vergleich so oft gelesen. Ich finde, der Film hat mich echt im Guten an eine moderne Version von Wild at Heart erinnert. Und ich fand das,
auch legitim, ja.
Ich fand tatsächlich gerade immer dieses Abdriften ins Surreale und diese surrealen Einsprengsel, also, die kennen wir schon aus Sad Mode, aber die fand ich hier auch wieder, die haben echt gut zur Atmosphäre beigetragen, ohne irgendwie zu stören. Ich fand, sie haben ein bisschen viel vorweggenommen, fand ich ein bisschen schade, aber nichtsdestotrotz haben sie halt atmosphärisch das Ganze aufgeladen. Ich fand nur schade, dass gegen Ende gewisse Surrealitäten nicht so schön aufgelöst worden sind, wie sie vorher aufgelöst worden sind. Beziehungsweise, dass man vorher immer noch mal eine gewisse Entsprechung, eine gewisse, ja, also einen gewissen Aha-Moment oder einen Aha-Effekt hatte, wenn man halt mit surrealen Bildern konfrontiert wurde danach. Also danach kam dieser Aha-Effekt so, ja. Und das war beim Ende leider nicht mehr so. Und das fand ich dann, hat's auch ein bisschen schwierig gemacht, das eigentliche Ende zu akzeptieren. Aber ich mag den, ich finde den gut. Also ich würde nur nicht ganz oben mit einsteigen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also wir reden ja eh noch mal ausführlich
über den. Genau, wir reden noch mal ausführlich über den.
Wenn der Kinostart da ist. Ich fand ihn gut. Ich muss aber auch sagen, er musste mich am Anfang ein bisschen einfangen. Weil als er so losging, die ersten 10, 15 Minuten, dachte ich so, oh, das wird jetzt wieder so ein auf Gritty getrimmter Noir-Thriller, weil sie auf keinen Fall irgendwie sich vorwerfen lassen will, dass sie nach St. Maud irgendwie was zu Ähnliches macht. Und ich bin erst dann, ja, als ich zum ersten Mal die Frisur von Ed Harris gesehen habe, da habe ich dann so gedacht, okay, ich ergebe mich hier jetzt komplett rein, dann hat das auch super für mich funktioniert. Aber so die ersten 10, 15 Minuten war ich auch ein bisschen so, wo ich so dachte, oh, ich weiß nicht. Also, wo ich so dachte, okay, Potenzial da, aber wo ich dachte, oh, das geht in eine Richtung, die mir, glaube ich, immer weniger zusagen wird, je länger es läuft, aber dann hat er gut die Kurve.
Oh, hier.
Oder ich habe die Kurve bekommen.
Und wen ich jetzt schon mal positiv hervorheben möchte, ist die junge Darstellerin mit der Zahnspange.
Ja, die war auch super.
Das war ein hassenswerter Charakter, ja. Ey.
Also, es sind halt viele, also Identifikationsfiguren. Jein, also
schwierig.
Nachvollziehbare Charaktere, ja, aber auch das nicht so wirklich und hassenswerte Figuren,
hatte schon was. Wie gesagt, also ich fand ja so diese ganze flirrende Kleinstadt-Atmosphäre, die hat mich echt sehr schön an Wild at Heart erinnert.
Aber ja, und auch, dass alle so kaputt sind irgendwie. Also die Stadt wirkt so normal, oder eigentlich wirkt die Stadt auch nicht normal, schon dieses Fitnessstudio. Also es wirkt auch so, man sieht schon klare Tageszeiten, aber es fühlt sich immer so an, der ganze Film fühlt sich so an, als ob immer 3 Uhr morgens ist.
Ja. Ja, aber auf den kommen wir, wie gesagt, nochmal zu sprechen. Ja. Genau wie auf den großen Abschlussfilm des Festivals.
Late Night.
Ich habe das Wort for Night.
Ich habe eben auch gerade, also ich habe mir die Filme aufgeschrieben. Ich hatte mir Last Night with the Devil aufgeschrieben.
Ja, also ich habe wirklich Night of the Devil wusste ich, aber
with the Devil wusste ich. Und natürlich Late Night ergibt Sinn. Es geht nämlich um eine Late Night Show beziehungsweise um Late Night Host, der relativ struggelt, weil er sich nie gegen seinen ganz großen Konkurrenten bei den Einschaltquoten durchsetzen kann und ja, schon immer verzweifelter versucht, doch irgendwie die Einschaltquoten wieder so ein bisschen zu knacken. Dann kommen noch private Rückschläge dazu. Und dadurch, dass es in den, spielt es in den 70ern?
70er meine ich, ja.
Würde sagen, in den 70ern spielt, sind noch nicht diese ganz großen Ekelthemen dabei. Also alles, was dann so im Vorschau, also die ersten 10 Minuten sind mega, wie unterhaltsam die sind, wo so ein bisschen seine fiktive Karriere gezeigt wird und was er alles so probiert hat. Also diese ganzen Versuche für Aufmerksamkeit zu sorgen sind noch so, wo man aus heutiger Sicht von Leuten, die durch Barbara Salisch, Kiesbauer und Andreas Türk und Hans Meiser und durch all das andere Stahlfeuer der Late-Night-Shows und Nachmittagsshows gegangen sind, wo man so denkt, ach, das war ja alles noch so harmlos. Aber dann macht er eine Halloween-Folge und bei der wird's dann, ja, teuflisch, beziehungsweise unheimlich, weil der Film sehr geschickt damit spielt, ist das jetzt Illusion, sind das einfach nur Scharlatane und das auch lang aufrecht hält.
Ja, ich finde, der Film hat leider ein ich sag jetzt mal Stolperstein. Ja, das ist eine Titeleinblendung zu Beginn des Films, wenn es darum geht, was man sieht. Und es heißt, man sieht hier quasi die ungeschnittene Aufnahme dieser einen Aufzeichnung so. Ja. Und wenn man sich daran zu strikt hält oder wenn man daran sich zu sehr darauf versteift, dann kann ich verstehen, dass der Film einen teilweise dann doch verliert, beziehungsweise man sich an gewissen Dingen einfach stört. Ja.
Ja, das ist halt so ein bisschen dieses Problem, was viele Found-Footage-Filme haben. Eigentlich ist er sieht nicht aus wie so ein typischer Found-Footage-Film, aber dadurch, dass es halt Bänder sind von einer Live-Aufzeichnung einer TV-Show, ist es im Prinzip dann auch Found-Footage.
Ja, und mich hat das nicht so sehr gestört, weil der Film dann halt auch kurz danach mit einer Montage halt beginnt. Und ich dachte mir halt, okay, so genau nimmt er es dann scheinbar nicht mit eben der, sondern versucht jetzt nochmal so eine Art zeitlichen Rahmen zu stecken, ein bisschen Gefühl zu schaffen für eben die Stimmung im Studio und einzelne Figuren. Und dementsprechend, wenn das jetzt wirklich Found Footage wäre, wer hätte sich die Mühe gemacht, diese Montage noch davor zu setzen?
Ja, also das bringt ja nichts. Diese Einblendungen sind ja immer nur so ein Spannungsgenerierungsding. Also da kann man auch sagen, Fargo ist ein Scheißfilm, weil am Anfang steht, es ist eine True Story und es ist gar keine True Story. Also das ist ja eher gimmig, das ist ja eher so ein Augenzwinker.
Deswegen, also man sollte den Film, glaube ich, schon als eben, als vor allem Konzept begreifen, so, ne? Beziehungsweise als Konzeptding, was versucht, auch eine Geschichte zu erzählen. Ja, und ich glaube, wenn man das weiß, dann fährt man damit besser.
Und der ganze Film ist ja auch nicht ganz eine Satire, aber schon wie so eine Metakritik darauf, wie Bilder überhaupt erzeugt werden, beziehungsweise wie sehr man den Sachen, die man sieht, auch wirklich glauben kann. Weil da ja auch viele Sachen gezeigt werden, wo man denkt, das ist komplett eindeutig, bevor man sie dann nochmal aus einem anderen Blickwinkel beziehungsweise nochmal analysiert bekommt, merkt, okay, das war doch nicht so ganz eindeutig wie das, was ich kurz vorher noch geglaubt habe, gesehen zu haben. Und deswegen finde ich diese Einblendung irgendwie auch ganz stimmig, weil auch die kann stimmen, aber die kann auch Quatsch sein.
Ja, und ich finde, das war halt so auch eine Sache, ich glaube, das ist etwas, was mich eine Sache, die mich ein kleines bisschen gestört hat, und ich denke, da bin ich aber in einer absoluten Minderheit, ich weiß nicht, ob das anderen überhaupt aufgefallen ist, denn gerade am Anfang bei dieser Montage, da dachte ich schon ein paar Mal, krass, wo haben sie denn diese Bilder her? So, weil das wirkt ja halt alles echt, ja, und ich finde es dann immer ein bisschen schade, wenn solche Filme, also das gibt's in vielen Filmen, dass viele Filme versuchen mit so einer Art, realem Material, mit so einer Montage aus realem Material so eine gewisse Grundstimmung zu setzen und gewisse, weiß ich nicht, auch Teile der Geschichte zu erklären oder ein gewisses Worldbuilding zu betreiben. Und dann stellt man halt dann irgendwann im Laufe des Films fest, ach, das sind Bilder, die sie aus dem Film selbst genommen haben. Ja, also dass halt schon Szenen des eigenen Films in so Anfangsmontagen enthalten sind. Das finde ich immer das ist für mich immer so ein kleines, so ein kleiner Stich. So, ja, weißt du, weil bei der Anfangsmontage habe ich echt, da fand ich ein paar Bilder schon echt so geil, wo ich gedacht habe, krass, das wirkt halt echt wie eine richtige Aufnahme. So. Ja, und ja, okay, ne, vielleicht wollte mich der Film dann auch dementsprechend aufs Glatteis führen. Aber diese Szene taucht halt später im Film nochmal auf und man merkt, das ist eine Szene, die nur für diesen Film gedreht worden ist. Und ich hätte es ein wenig erschreckender gefunden. Ja, genau, das ist es vielleicht. Man hätte, der Film hätte noch einen größeren einen etwas größeren Unheimlichkeitsfaktor gehabt oder wenn eben man festgestellt hätte, okay, das sind, oder wenn man halt wüsste, das sind echte Bilder aus der amerikanischen oder sonst irgendwo Geschichte so, ja, weil das finde ich halt spannend, weil gerade dieses Satanic Panic Thema, was der Film ja auch versucht zu verarbeiten, dass das, da bin ich interessiert dran, so, Ja. Aber wir reden schon zu viel über den, weil wir wollen.
Ja, also wir reden noch mal über den, aber ich finde das halt auch spannend, weil dieses, gerade diese vermeintliche Autorität, die so eine, oder Unabhängigkeit, die so Einblendungen zu Beginn des Films haben, die auch schon zum Film gehören, über einen Film, wo man sich die ganze Zeit fragen muss, was stimmt hier, was stimmt nicht. Also diese mutmaßliche Wahrheit, die da drin stecken muss, finde ich auch spannend. Aber dazu kommen wir im Juni.
Ich glaube, im Juni. Also bis dahin habt ihr schon mal von uns beiden, glaube ich, eine Empfehlung. Der Film ist schon
auf jeden Fall
sehenswert, aber ich bin auch nicht hier bei den ganz großen Lobeshymnen mit dabei, denn dafür hat er mir dann doch so ein, zwei, sag ich mal, Faktoren, die ich nicht ganz gut ausgearbeitet finde. Aber ich würde auch sagen, ey, reingehen ins Kino, weil da sind schon auch geile Momente drin, Alter. Also wirklich.
Ja, und extrem unterhaltsam. Also null Längen, finde ich.
Also ich fand auch hier, ich fand Damien Dastmalchian eben in dieser Rolle des Late-Night-Moderator, ich fand den da gut, weil, ja klar kann er nicht der absolut Befreiste sein, weil er halt eben nicht befreit ist, so, ja, und dementsprechend diese Hemmungen, die ihm so gesehen belasten oder die ihn halt beeinflussen, dass die halt auch in der Show als Moderator zu spüren sind, fand ich eigentlich eine legitime Entscheidung.
Ja, ich will unbedingt auch ein französisches Remake mit Jean Dujardin da in der Hauptrolle sehen.
Ja, das wäre eigentlich ganz geil. Eine andere Version oder so, weißt du?
Er war ja oft erstaunlich witzig, ohne jemals die Ernsthaftigkeit rauszunehmen. Also ich fand echt, also super entertaining auf jeden Fall gewesen. Ebenso wie Oddity, den Daniel noch nicht gesehen hat, deswegen da nur ganz kurz dazu. Ich fand den super gruselig, super effektiv inszeniert, hat so eine merkwürdige Albtraumlogik. Es spielt viel nur in so einem Haus, was auch ganz bizarr designt ist. Und für sich genommen sind in dem Film so viele Sachen drin, wo man sich so denkt, hä? Aber alles zusammen ergibt so ein geiles, aber auch kleines Worldbuilding. Also es spielt quasi nur, und wenn man die drei Orte aufzählt, weiß man eigentlich schon, dass es ein effektiver Horrorfilm ist. Es spielt nur in der Irrenanstalt. in diesem merkwürdigen Haus, was viel zu groß ist für zwei Leute, wo lauter verborgene Winkel sind und in diesem Antiquitätenladen, wo lauter verfluchte Gegenstände verkauft werden. Okay. Also der hat mir echt richtig, richtig gut gefallen. Sein Erstlingswerk, ich habe den Regisseursnamen jetzt nicht im Kopf, aber das Erstlingswerk mit diesem Hasen, der auch einen kurzen Cameo-Auftritt hat, ähnlich wie bei James Wan immer die Puppe aus Saw.
Kavit.
Ja. So oder Kevit, keine Ahnung, irgendwie.
Ja, das ist halt wieder, das ist wieder hier die Sache. Ich höre wirklich, ich habe von allen Seiten richtig viel Positives zu Oddity gehört. Mhm. Und das ist dann halt schon
ja, man muss, glaube ich, dieses, ich war am Anfang auch so ein bisschen, wo ich so dachte, ja, also auch wenn die Handlung für mich nicht funktioniert hat, wäre halt immer noch ein effektiver Horrorfilm, wo man dann aber auch so sagt, ja, okay, das war gut, geile handwerkliche Leistung, aber er hatte diesen geilen Vibe wie diese Pulp-Gespenstergeschichten. Und du hast doch früher wahrscheinlich auch immer diese Geisterheftchen, diese Comics, diese Creepshow-artigen Dinger, ja, Gespenstergeschichten, wo immer auf der ersten Seite so ein Monster war.
Genau.
Wo man immer dachte, warum ist das denn hier in keiner von den Stories drin? Eigentlich war diese Monstergalerie schon immer das Beste. Und diese Geschichten waren immer so, wo man so denkt, ja, okay, ein bisschen weird irgendwie. Und so ähnlich ist das hier auch. Also wirklich wie eine von diesen Monstergeschichten verfilmt, nur dass das Monster von der ersten Seite sich auch im Film mehr oder weniger wiederfindet.
Seltsam, aber so steht es geschrieben.
Ja.
Ja, ja. Ey, erzähl jetzt nicht mehr, ruhig.
Nee, ich will galante Überleitung auf Roundup 4.
Ja, dann mach.
Ja, also, Roundup 4. Ja, auch, also, ich meine, wer die ersten drei gesehen hat, wird den vierten auch geil finden.
Also das
wer ist die ersten drei nicht gesehen hat, kann mit dem vierten auch reinsteigen. Also es ist alles scheißegal. Und das ist doch das Gute und das ist, ja, nicht mal Schlechte, dass das symptomatisch an solchen Reihen, dass sie quasi die Charakterentwicklung nur sehr behutsam vorantreiben. Also ich finde, Roundup 4 ist noch der, wo Don Lee am zweidimensionalsten wirken darf, nach den eindimensionalen Auftritten in den ersten drei Teilen.
Oh, nö. Also der erste, da war er schon, hat er ein bisschen mehr gehabt. Der zweite und der dritte, finde ich, das haben sie richtig reduziert.
Ja.
Und aber deswegen glaube ich auch, dass der vierte während dieser Filme spielt oder sogar vielleicht sogar noch davor.
Das kann sein. Das ist ein Rätsel, was ihr dann irgendwann lösen könnt. Es ist noch unklar, ob er ins Kino kommt, aber Heimkino-Release wird es wahrscheinlich auf jeden Fall geben. Korea ist ja wieder mega eingeschlagen. Also 94% der Leute, die am Start, in der Startwoche ins Kino gegangen sind, sind in den Film gegangen. Schlechte Nachrichten für Godzilla und den Rest. Aber so ist es halt. Wenn Don Lee um die Ecke kommt, frag mich, wie das, also ich muss so drüber nachdenken, wie das wohl in Deutschland wäre. Also wenn es hier einen Schauspieler geben würde, der 94% der Leute reinlockt in einen heimisch produzierten Film.
Gab es. Gab es.
Bully, Otto.
Bud Spencer.
Ja, aber auch 94%, ich glaube nicht, ey.
Bud also, Spencer, ey, die linke und die rechte Hand des Teufels oder vier Fäuste für ein Ave Maria. Ey, der hat sensationell...
Ja, ja, klar, also das bezweifle ich ja gar nicht, aber ob da wirklich 94% der Leute reingerannt sind, ich eruiere das mal, das mache ich mir mal als Hausaufgabe für die nächste, weil das würde mich auch interessieren, weil es liefen ja dann auch immer parallel irgendwelche Hollywood-Filme, also auch die müssen ja ausgebotet werden.
Ja, aber ich glaube, hier unsere beiden Freunde haben eine Zeit lang das geschafft, eben genau diese ganzen Filme auszuboten.
Ja, aber so krass, also ich check mal, Bud Spencer, 94%.
So. Kriegst du jetzt wahrscheinlich irgendwo Spencer Hill Fanforum 94.
Naja, ich gehe einfach zu Dings, zu Inside Kino. Ja, die ja extrem ja, da gibt's, gute
da gibt's eine schöne, da gibt's eine schöne Auflistung. Da ja. gibt's eine schöne Auflistung, was der Mann allein an Box Office in Deutschland verdient hat. Das ist ja. echt geil. So.
Und Box Office in Deutschland wird La Mosure Bitten wahrscheinlich nicht verdienen, denn. Ah, das ist so einer der Filme, da mache ich auch gleich, ach nee, wir wollen ja über andere Filme reden. Jetzt könnte ich nämlich gleich eine Überleitung auf Humane machen. Das ist ein Film, wo die Idee gut ist und die Ausführung viel Platz für Kritik lässt. Und deswegen fand ich den sehr, sehr unbefriedigend. Also bei La Mosure geht es um eine junge Frau, die fest davon überzeugt ist, dass sie morgen sterben würde und deswegen noch mal ihr Leben richtig leben will. Aber im Vergleich zu She Dies Tomorrow, wo es ja ein ähnliches Konzept gibt, wird das gar nicht so düster, sondern eher so bittersüß mit irgendwie die erste Liebe oder das erste Mal Sex. Und das geht in so eine ganz unangenehme Gothic-Lolita-Richtung, wo man die ganze Zeit sich so denkt, oh, ich quinsch mir hier einen weg, weil die junge Frau so krass sexualisiert wird und dann trifft sie noch auf Vampire und man denkt so die ganze Zeit so, ach, das ist irgendwie, also vielleicht die Zielgruppe so 14-jährige Mädchen, die auch so diesen Traum haben, dass wenn sie aus dieser Welt gehen müssen, dann bitte werden Robert Pattinson ihnen die Kehle zerfetzt oder so und ihr Blut aussaugt, aber diese Zielgruppe, da bin ich kein Teil von und deswegen fand ich die Idee ganz nice, aber die Umsetzung hat mich eher frustriert. Also kann ich keine Empfehlung für abgeben.
Das ist dieser Bitten.
Ja. Ne? Und wenn man sich so die Letterbox-Wertung durch anschaut, die wieder so aussieht, als ob man einen Stinkefinger gezeigt bekommt, weil die Mittelmäßigkeitswertung mit weitem Abstand die am meisten vergebene ist. Und das ist leider fast immer irgendein Indikator. Guck dir mal die Wertung von Empire an, wie die aussieht. Sowas habe ich auch selten gesehen. Wie gleichmäßig jede Wertung zwischen 0,5 bis 4 vorhanden ist, aber 4,5 und 5 so gut wie gar nicht. Das ist ganz komisch. Also so einen Wertungsbalken sieht man echt selten. Und das ist meine These, dass man Filme, die so einen Wertungsbalken haben, auf jeden Fall angucken sollte, weil man wird sie entweder mögen oder hassen, aber sie werden einen nicht kalt lassen.
Ja, das scheint auch noch ein Reim. Wirklich so ein...
Ja.
Indikator zu sein. So, so, damit hätten wir das Festival für dieses Jahr abgehakt.
Kommen wir mal von Indikatoren zu Indie-Animationsfilmen.
Wow. Wow. ja, wir reden über, beziehungsweise wir wollen euch darauf hinweisen, dass diese Woche Robot Dreams im Kino startet. Der wird wahrscheinlich nicht den allergrößten Start haben, oder beziehungsweise in so vielen Kinos zu sehen sein. Aber falls er in einem Kino eurer Nähe ist, geht in diesen Film. Wir hatten ja bereits schon ein paar Mal über ihn gesprochen. Ich hatte ihn, glaube ich, mit in meine Top 10 oder meine Jahrestop 10 erwähnt oder aufgenommen oder zumindest eine ehrenvolle Nennung nochmal daraus gemacht. Der Film war unter anderem für den Animations-Oscar dieses Jahr nominiert und handelt von einem Hund, der sich mit einem Roboter anfreundet, beziehungsweise er sich einen Roboter bestellt und dieser Roboter wird zu seinem besten Freund. Allerdings kriegt er ihn bei einem Ausflug am Strand nicht mehr von diesem Strand runter. Der Roboter hat so ein paar Rost- und Gelenkschaden und ist halt zu schwer, um eben vom Strand gezogen werden. Und bevor der Hund das irgendwie richtig schafft oder beziehungsweise sich Hilfe holen kann oder irgendwie eine Möglichkeit, um ihn da vom Strand runterzukriegen, wird dieser Strand abgesperrt. Und jetzt erleben wir parallel zwei verschiedene Leben. Die des Roboters und die des Hundes. Und was aus diesen beiden wird, zeigt dieser Film. Und er ist wirklich schön.
Ja.
Er ist wirklich schön.
Ich mochte den auch.
Einfach ein schöner Film.
Ich mochte den auch sehr, sehr gern. Also von mir auch eine absolute Empfehlung, da reinzugehen. Und wie Daniel schon gesagt hat, besser so schnell wie möglich, weil ob der eine zweite Woche erlebt.
Woche, ja, glaube ich auch nicht. Aber ich hätte diesen Film gerne im Kino gesehen. Ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen, sondern zu Hause. Und ich würde den Film gerne im Kino sehen, weil die Animationen, die sind so simpel wie genial. Die Perspektiven, die dieser Film einnimmt, die sind immer wieder toll. Der Soundtrack ist toll und dass der Film halt völlig ohne Worte auskommt, ist dann nochmal eine Leistung, die ich ihm gar nicht hoch genug anrechnen kann. Ja. Also, ey, von mir eine Empfehlung.
Absolut.
Ja. Ja, und dann diese Woche auch nochmal im Kino und ja, hier ist es ein bisschen schwierig für mich natürlich jetzt zu sagen, auch eine Empfehlung oder möchte ich empfehlen, aber ich möchte auf jeden Fall darauf hinweisen, diese Woche am Vatertag startet nochmal, vor allem glaube ich in UCI-Kinos, The Last Kumite, den mein inzwischen lieber Kumpel und Kollege Sean David auf die Beine gestellt hat. Es geht um Kampfsportturnier in Osteuropa auf Leben und Tod. Ein Kampfsportler namens Michael Rivers wird gezwungen, an diesem Turnier teilzunehmen, wie auch diverse andere Kämpfer gezwungen werden, an diesem Turnier teilzunehmen, indem man halt seine Tochter entführt hat und gefangen hält. Und jetzt muss er halt in diesem Kumite quasi um sowohl das Leben seiner Tochter als auch um sein eigenes Leben kämpfen. Und ja, wer sich diese Klopperfilme damals aus der Videothek ausgeliehen hat und dabei auch gerne mal zu eben nicht den ganz prominenten Namen gegriffen hat, sondern zu eher sowas wie China O'Brien oder Bloodfist oder Sworn to Justice. Ja, der ist für diesen Film, glaube ich, der ideale Ansprechpartner. Ja. Du hast ihn gesehen?
Ich habe ihn gesehen. Also das ist halt ein Film von Liebhabern für Liebhaber, beziehungsweise von Leuten, die Lakritze mögen, für Leute, die Lakritze mögen. Und ich mag Lakritze nicht so gern. Aber ich wusste ja, also, dass wir hier drüber sprechen. Und es war ja nichts, wo du gesagt hast, guck dir den an. Das ist das neue Kapitel in der Reihe der Actionfilme. Sondern es ist ja einfach eine Hommage. Es ist so eine Verbeugung vor den alten Filmen beziehungsweise vor dieser Ära. Und das spüre ich auch alles. Aber dadurch, dass ich damals nicht mit dieser Euphorie angezündet wurde, kann halt der Film jetzt auch kein Feuer in mir entfachen. Also ich schaue mir das an, denk so, ja, beeindruckend, was ihr alle leisten, aber it's not for me.
Ja, also wirklich, das Ding ist halt, was Sean hier hingekriegt hat mit einem Viertel des Budgets von einem Bloodsport, ist dann schon erstaunlich. Er kriegt den Originalkomponisten von Bloodsport, er kriegt Stan Bush, der einen Song schreibt, extra für diesen Film so. Das ist, ich meine, Stan Bush, der hat den Transformers Soundtrack geprägt, wie kein zweiter so, ja. Also er hat dann halt Leute wie Billy Blanks und Cynthia Rothrock und Matthias Hughes, ja, noch zusammengeholt, so Kurt McKinney, ich meine, das sind halt, wenn man mit diesen Kloppern aufgewachsen ist, das sind halt Leute, die man kennt und die man mag und über die man die Jahre hinweg irgendwie immer begleitet hat, so. Ey, keine Frage, das ist überhaupt kein gutes Schauspiel oder das ist jetzt keine gute Story oder was weiß ich oder ist kein Oscar-Material, so. Obwohl ich halt echt sagen muss, Billy Blanks hat mich in der einen Szene echt überrascht.
Ich fand es auch, das hat schon. Also natürlich hat es mich nicht zum Weinen gebracht oder so, aber ich habe halt immer verstanden, was der Film hier machen will, aber immer auch so gedacht, wie gesagt, ja, es klingt halt so gemein irgendwie, aber das Gute daran ist ja auch, dass die Zielgruppe halt so klar definiert ist und auch weiß, was sie erwartet, beziehungsweise was sie bekommen will, und das bekommt sie halt auch, aber es ist halt nichts, wo ich jetzt so sagen will, wow, ich habe jetzt Top 10 Actionfilm des Jahres für mich persönlich gesehen. Das ist halt, aber das will er ja auch gar nicht sein, sondern es ist halt wirklich von Fans für Fans. Und das hat ja der Regisseur auch selbst, glaube ich, auf Kickstarter oder irgendwo geschrieben. Und deswegen kann man da auch, oder kann ich gar kein Urteil drüber fällen, weil es ist so ein bisschen wie wenn ich zu einem Jazzkonzert gehe und nach 50 Minuten sage, das ist ja richtig scheiße, die spielen hier ja Trompete. Also da bin ich ja schuld und nicht das Jazzkonzert.
Ja, also wirklich mit den Mitteln habe ich da mittlerweile echt, weil ich kenne den ganzen Stress so, deswegen ich bin biased, ich bin beeinflusst, ich habe die Leute jetzt alle kennengelernt, also wirklich viele von der Produktion kennengelernt, ich war mit dabei und ey wirklich, ne, das ist auch so eine Sache, wenn du dann halt sowas hast, wo, also so ein Kampfsportturnier, wo du halt verschiedene Figuren hast, die einen gewissen Wiedererkennungswert haben, weil du halt ja weißt, wer gegen wen antreten soll oder beziehungsweise verfolgen sollst, wer wann irgendwie gegen wen antritt. Das war schon krass. Ich meine, ich war ja an dem Drehtag da, wo sie halt Teile des finalen Turniers gedreht haben und der eine, der hat halt so einen geilen Backflip machen wollen in Anlehnung an Karate Tiger 1. Ja. Und das mit eben dem Hauptdarsteller aus Karate Tiger 1. Ja, ich meine, für den war das der größte Moment. Und der macht es dreimal. Und Kurt hat noch seinen Fuß so in der Hand. Und dann macht er nur so einen Schritt zur Seite. Das war noch nicht mal irgendeine blöde irgendwie Aktion oder so. Also noch nicht mal irgendein akrobatischer Stunt. Sondern der hat einfach nur sein Gewicht von einem Bein auf das andere verlagert. In dem Moment macht es tschick. Ja, er dreht sich das Knie. Und muss sich hinlegen und kann nichts mehr machen. Ja, und plötzlich hast du dann halt Notwagen, also Notarzteinsatz irgendwie. Der Dreh ist unterbrochen. Eine Figur, die für, sag ich mal, die zumindest kleine Zeitspanne deines Films irgendwie eigentlich relevant ist, kann nicht mehr weitermachen. Ja, und alles verzögert sich, weil du musst den Laden auch irgendwann wieder verlassen, weil du ihn hast ihn auch nur für eine bestimmte Zeit gebucht. So. Also es war halt echt mal krass zu sehen bei einem Film auf dem Level, was da schon zu Problemen irgendwie, also zu wirklich enormen Problemen führen kann und wie schnell diese enormen Probleme plötzlich da sind. Und dass sie es dann trotzdem so alles hingekriegt haben, wie sie es hingekriegt haben, zollt für mich Respekt. Und das würde ich auch zu jedem anderen Film sagen, bei dem ich sowas mitbekomme. Das bekomme ich nicht bei den meisten Filmen mit. Deswegen ist es immer natürlich auch von uns dann immer vielleicht ja auch manchmal in gewissen Punkten immer ein bisschen unfair. Hier habe ich es aber halt mitbekommen und kann dementsprechend halt sagen, ja, davor habe ich Respekt. So. Ich kann diesen Film aber auf gar keinen Fall auch wirklich allen empfehlen, weil der ist halt für eine spezielle Gruppe oder Gruppe an Filmfans gemacht. Und den gibt er meiner Ansicht nach aber wirklich genau das mit. Und wenn es nur ein paar schöne Erinnerungen sind an die Zeiten, in denen sie halt mit diesem Film groß geworden sind.
Ja, eben. Und es ist auch, glaube ich, so ein Film, also so schön es auch ist, dass der ins Kino kommt. Also im Prinzip ist das, glaube ich, auch primär für die Leute gedacht, die sich entweder die Blu-ray schon vorbestellt haben vor 7000 Jahren und ihn nochmal auf der großen Leinwand sehen wollen oder die halt dieses Invest nicht tätigen können wollen, ihn aber trotzdem sehen wollen, weil sie den Regisseur beziehungsweise diese Idee unterstützen wollen. Also das ist, glaube ich, es wird ja auch kein Marketing zu dem Film groß geben. Also es wird sowas, was sich durch die entsprechenden Kanäle, Netzwerke verbreitet. Aber ich glaube auch nicht, dass sich da Leute rein verirren, die einfach dachten, ach, wir gucken mal, was heute im Kino läuft. Deswegen.
Ja, obwohl ich ja mal gespannt bin, was der Kino-Release jetzt am 9.5., was da am Ende bei rumkommt. Also ich bin wirklich gespannt, weil ich glaube, das kann ich schon sagen, die Ankündigung, dass der Film ins Kino kommt, die kam relativ überraschend. Das war etwas, was wir auch nicht wirklich im Vorfeld mitbekommen hatten.
Ja.
Ja, also dementsprechend finde ich das auch von Cape Light dann einen netten Zug zu sagen, hey, wir sehen da ein gewisses Potenzial und wir glauben da ein bisschen dran und dementsprechend bringen wir den halt nochmal für. Und wenn es jetzt halt nur eine Woche ist, ins Kino so. Aber vielleicht verirren sich in dieser Woche. Und das ist ja das Ding. Wann hat man so einen Film mal zum letzten Mal im Kino gesehen?
Ja, eben. Und das ist ja auch so ein Film, also dieses. Also bei mir weiß man, glaube ich, dass man eher so auf taube Ohren stößt. Aber ich mutmaße mal, wenn du Hacker sagen würdest, ey, der Film läuft, lass mal reingehen. Wer Hacker, Feuer und Flamme. Und das ist ja, glaube ich, auch so das, dass man die 4, 5 Leute, die man im Freundeskreis hat, wo man weiß, die sind dafür empfänglich oder die sind damit aufgewachsen, dass man die halt auch mit reinnimmt. Also so Bring Your Friends oder Bring Your Undisputed Fanbubble mit.
Ja, Undisputed, ne? Also nur mal kurz, um es auch mal zu sagen. Russell Clarkson, der Regisseur, der hat halt die Kamera bei Undisputed 2 und 3 zum Beispiel gemacht. Also der weiß schon, wie man Kampfszenen in Szene setzt. Mike Möller hat die Fights choreografiert. Mike Möller, den kennen vielleicht einige Leute aus diesem unsäglichen Expendables 4. Da ist er nämlich der Typ, der den Ring von Sylvester Stallone hat, den Jason Statham da wieder rausboxen will. War leider eine Scheißrolle für ihn, muss ich sagen. Ist ein lieber Kerl, aber der hat's auch drauf, ey. Also wirklich, wenn du den mal irgendwie in Aktion siehst, wie der da durch die Gegend hüpft und was der für Moves macht, das ist schon beeindruckend. Und der hat Ahnung von Action-Choreografie, der kann das so, ja. Und deswegen, also da waren halt schon ein paar Leute auch mit Plan und Ahnung dahinter, die halt wirklich was umsetzen wollen. So. Also deswegen, ja. Ey, ich bin gespannt, was er macht. Ich bin gespannt, was er macht, wie viele Leute er beglücken kann oder vielleicht auch vor den Kopf stößt. Man wird es sehen, so, ja. Und ich bin auch gespannt, wenn der jetzt so international vielleicht nochmal hier und da dann an den Start geht, was das Ausland sagt, so. Es sind ja dann doch ein paar Namen dabei, die halt ja auch in Ländern populär sind, von denen wir selten was mitbekommen, ne?
Ja, absolut. Deswegen, also da schön, dass sowas existiert, schön, dass es Leute gibt, die sich so eine große Mühe machen, weil es gibt genügend Leute, die es zu wertschätzen wissen.
Ey, und das muss ich halt auch sagen, ne? Also, was ich jetzt so von Sean mitbekommen habe, sowas zu stemmen auf dem Produktionslevel mit echt auch eine Menge an, ja, sag ich mal, zusammengesammelten Geldern und keine Ahnung, also für die du dann irgendwie halt eine Rechtfertigung finden musst, so, oder eine Rechtfertigung dann irgendwann halt auch abliefern musst. Das ist schon eine Menge Action und Stress, bei der man sich echt sicher sein sollte, ob man sich aufladen möchte.
Ja.
Also, ey, ich denke mal, natürlich bei so Großproduktionen ist es auch ein enormer Druck und Stress so, aber ich glaube, da ist es nochmal anders gefedert so, ne? Da wird so am Ende auch nur einer verantwortlich gemacht. Aber da hast du trotzdem dazwischen ja irgendwie genug Puffer und genug Stellen, an denen ja genug Dinge wieder abprallen. Und bei so kleineren Produktionen, glaube ich, konzentriert sich das doch mehr auf einzelne Personen. Und dementsprechend, ey, wie gesagt, also Hut ab für all diejenigen, die versuchen dann auch nochmal in ähnlicher Art und Weise einen Film auf die Beine zu stellen. Ich glaube, das ist echt, das muss man sich mehrfach durch den Kopf gehen lassen. Gut, ja, etwas, was ich mir nicht so sehr durch den Kopf gehen lassen muss, ist der nächste Film, über den wir reden wollen. Aber der natürlich für uns hier auch gerade im Rahmen dieses Podcasts schon ein gewisses Vorinteresse mit sich bringt. Dieser Film heißt, ja, wie spricht man es aus? Humane?
Ja, ich nehme es mal an.
Ja, Humane. Es ist der Film, es ist ein neuer Cronenberg-Film. Aber er ist nicht von David, er ist auch nicht von Brandon, er ist von, spricht man sich so aus? Caitlin?
Ja.
Caitlin Cronenberg, die Tochter von David Cronenberg, die bislang zwei Kurzfilme gemacht hat. Und den einen, der ist ein bisschen viral gegangen, das war, wie heißt der, The Death of David Cronenberg, wo David Cronenberg mit einer Leichenattrappe von sich selbst kuschelt.
Ja, ich glaube, der ist aber auch primär viral gegangen, weil es den noch als NFT gab, zu einer Zeit, als das noch was relativ Neues und Absurdes in den Augen und Ohren von vielen waren und nicht unbedingt wegen der, ja, wegen der Qualität. Aber ich glaube, der ging knapp 2 Minuten, der war völlig okay, aber da irgendeine Art von Handschrift oder sonst irgendwas drin zu erkennen, also das fällt schon schwer. Und es ist natürlich, also mit ihrem Regiedebüt kann sie nur verlieren. Und dass sie trotzdem aber sich nicht denkt, ja okay, mein Vater und mein Bruder machen beide gute Filme. Wobei das ja auch nicht uneingeschränkt gilt, weil wenn man sich mal die ersten Schritte von ihrem Vater anguckt, finde ich, wirkt Humane schon deutlich professioneller und auch deutlich mehr wie ein Film. Aber diese Vergleiche werden immer unfair gezogen werden. Ja. Also sie wird.
Also und vor allem, das Ding ist ja, du kommst jetzt als die Tochter von einem renommierten Genrefilme-Regisseur, kommst du an, nachdem schon dessen Sohn, dein älterer oder vielleicht jüngerer Bruder, ich weiß es, ich kenne die genauen Altersangaben nicht, aber wenn schon dein Bruder, sag ich mal, in die Fußstapfen getreten ist und sogar schon tatsächlich 1-2 Filme abgeliefert hat, die einen gewissen Impact hinterlassen haben.
Ja.
Und, ja, und jetzt kommst du als Dritte daher und du wirst, also natürlich wirst du genau auf die beiden abgeklopft.
Ja, ja, und natürlich wirst du auch nicht an deren schlechtesten Film gemessen, sondern an deren besten Film, weil du bist ja die Tochter und wie wir alle wissen, erbt man alles, weil es ist nichts irgendwie, was man sich über jahrelanges Training oder Studieren aneignet, sondern Filme machen ist in der DNA verankert. Und dementsprechend wird man halt einfach abgekloppt. Deswegen ist das super unfair, weil der Film ist nicht gut. Und ich finde auch nicht, dass er eine besondere Handschrift hat. Es ist halt so ein voller verfehlten Potenzial leider. Und das ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber das ist ja völlig legitim. Wie gesagt, bei einem Regiedebüt kann man, glaube ich, nie zu krass irgendwie draufhauen, wenn sich Leute einfach ausprobieren. Und ich finde auch, dass sie zumindest ja nicht so sagen, ich mache genau dasselbe wie der Rest der Familie auch. Von der Thematik her vielleicht schon ein bisschen auch so eine leicht futuristisch angehauchte Welt, wo irgendwie ein paar andere Gesetze und Maßstäbe gelten als in unserer aktuellen Welt. Aber auch da muss man orakelnd sagen, vielleicht auch nur noch. Denn worum geht's denn bei Humane?
Ja, ich habe hier eine Übersetzung gefunden bei schnittberichte.com. Ich glaube, die ist übersetzt, aber es sieht schon ganz vernünftig aus. Nach dem totalen ökologischen Kollaps ist die Menschheit gezwungen, 20% ihrer Bevölkerung zu eliminieren. Bei einem Familienessen bricht blutiges Chaos aus, als der Plan eines Vaters, sich dem neuen Euthanasieprogramm der Regierung anzuschließen, schrecklich schief geht. Genau, dieser Mann heißt York, ist ein berühmter, bekannter Nachrichtenmoderator gewesen oder Showmoderator gewesen und hat jetzt zusammen mit seiner, ich glaube, neuen Frau, also zumindest hat es für mich den Eindruck gemacht, dass er schon mal bereits verheiratet war. Aus dieser Ehe oder aus anderen Ehen sind halt mehrere Kinder hervorgegangen. Aber jetzt mit seiner neuen asiatischen Frau Dawn hat er sich jetzt entschlossen, sich zu entlisten und an eben diesem Sterbe- oder Euthanasieprogramm, wie es hier genannt wird, mitzumachen. Ja. Eben weil die Regierung vor allem darauf gehofft hat, dass eben genug Menschen freiwillig in den Tod gehen. Was aber halt nicht der Fall ist. Zumindest nicht in Amerika, wie wir hier am Anfang des Films erfahren, sondern vor allem eher in anderen Ländern. In Amerika, ja, hofft man drauf, dass man dass Leute sich freiwillig stellen. Und der Sohn von Herrn York, Jared, der setzt sich halt auch regelmäßig ins Fernsehen und versucht halt die Leute dazu zu animieren, dass sie sich freiwillig auf diese Liste setzen lassen. Er ist eine Art Lobbyist. Er selbst bezeichnet sich als Anthropologist, aber eigentlich ist er eigentlich nur ein Lobbyist für die Regierung, um den Menschen schön zu reden, dass sie sich doch bitte umbringen lassen sollen.
Mich hat er zwangsläufig natürlich an diesen Plan 75 erinnert. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest. Dieser japanische Film, den sie auch für den Oscar eingereicht hatten, der auch auf einem Zeitungsartikel basiert, wo ein japanischer Wissenschaftler gesagt hat, eigentlich wäre schon das Beste, wenn wir so kostenlose Euthanasieprogramme für alle Menschen über 75 anbieten, weil sonst kriegen wir diese Überalterung der Bevölkerung gar nicht mehr in den Griff. Und natürlich hat das auch für viel Wirbel gesorgt, aber wie immer, wenn man so eine radikale Idee präsentiert, regen sich 90% drüber auf, 10% sagen, das klingt gut. Nach einem halben Jahr sagen 20%, das klingt gut. Und nach 2 Jahren sagen dann so 40% der Leute, ja, eigentlich ist 75 auch alt genug, die fallen uns ja nur zu Last. Man kann die doch mal fragen, ob sie nicht vielleicht sterben wollen, weil die schämen sich doch bestimmt auch, uns allen nur zu Last zu fallen. Fragen kann man ja mal, das kostet ja nichts. Und wenn du dann so eine 77-jährige Rentnerin fragst, von die niemand mehr hat, ey, willst du dich nicht umbringen? Dann ist das, glaube ich, keine Frage, sondern eher so eine emotionale Erpressung, die dann vielleicht auch in einem Selbstmord mündet. Und diese These, die bei Plan 75 schon eher wie so ein knallhartes Drama ausgespielt wird, aber auch mit viel Emotionen und viel eher, eher in so einer Theorie ausgespielt wird, da spielt Humane jetzt wirklich aus. Und das fand ich von der Idee her, das ist halt sehr reizvoll, aber der Film ist eigentlich eher wie eine schlechte Succession-Folge, wo sie überlegen, welches von den Kindern von Logan hingerichtet werden soll.
Ja, anstatt die Firma zu übernehmen.
Ja.
Ja, und also, du hast gesagt, der Film ist nicht gut. Ich würde aber auch nicht sagen, dass er schlecht ist. Ich finde, der
ja,
Film.
Ja, eben, also das macht ihn ja so frustrierend.
Ich würde sagen, der Film ist halt wirklich Durchschnitt. Er hat eine gute Idee. Er hat auch meiner Ansicht nach gute Darsteller, so, oder beziehungsweise Darsteller, die das teilweise echt gut machen. Aber diese Idee ist halt nicht zu Ende gedacht und verrennt sich dann in so einem, ja, auch schon fast erwartbarem Finale. So, also, das ist bei der Situation, dass man hier, also wenn man vor die Wahl gestellt wird, wer muss hier sterben oder wer soll hier sterben, das, da weiß ich nicht, da haben wir schon echt genug Filme, die in einem Haus spielen, gesehen, in dem es dann halt irgendwann zur Eskalation kommt, so, ne, und das passiert auch hier. Ich fand am Anfang, hatte ich gedacht, ach, guck mal, vielleicht geht es ja ein bisschen hier in die Coherence, Man from Earth, Invitation-Richtung, so, ne, das ist alles ein bisschen ernster und vielleicht auch sarkastischer, also naja, der Film ist ja schon sarkastisch an manchen Stellen, aber eher auf so eine etwas, auf etwas unterhaltsamere, ja, fast schon komödiantische Art und Weise. Und wenn der Film einfach ein bisschen reduzierter gewesen wäre und gar nicht so viel zum Einsatz gebracht hätte, sondern eher die Menschen das alles so ein bisschen ausformulieren, dann hätte man sich, glaube ich, selbst diese Gesellschaftsform ein bisschen mehr und großzügiger oder verzeihender zusammengedacht. Ja, hier bekommt man leider doch immer wieder so Anhaltspunkte und Informationen. Naja, wenn man da so ein bisschen dann drüber nachdenkt, dann kommt man halt wieder an so Stolpersteine, wo man sich fragt, aber wie geht denn das oder wie ist denn das gemacht und wie soll denn das funktionieren und so weiter. Und oder, aber warum erzählst du denn nicht mehr dazu oder warum erzählst du denn nicht mehr dazu oder mach doch mal hier ein bisschen mehr was zu, weißt du? Also der Film hat eigentlich im Hintergrund deutlich mehr spannende Ideen, als er im Vordergrund eine Geschichte erzählt.
Man stellt sich halt so Fragen darüber, wie das wohl aussehen würde. Und der Film entscheidet sich halt immer, das Langweiligste oder Vorhersehbarste zu erzählen, weil es ja auch völlig unklar bleibt, wie es draußen aussieht. Also ich mag immer generell, weil generell müsste ich, also der Film, als ich gehört habe, dass er kommt und dass er in einem Haus spielt, also quasi in einem Raum mehr oder weniger, nahezu in Echtzeit, das sind so zwei Checkboxes, wo ich immer so denke, geil, geil, geil. Aber man erfährt wirklich so gut wie nie, wie es draußen eigentlich aussieht. Und die 20% der Bevölkerung, die wahrscheinlich zur Sterbehilfe gezwungen werden, von denen werden viele wissen, dass sie wahrscheinlich dazugehören. Beziehungsweise werden die meisten irgendwie denken, shit, 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 mich erwischt es wahrscheinlich. Und das würde ja zur Ausschreitung einfach führen, weil man ja auch irgendwie gar nicht versteht, wie soll diese Säuberung stattfinden. Also wird das wie bei The Purge? Wie findet das statt? Geht die Armee durch die Straßen, erschießt die einfach jeden fünften Menschen, wird eine Atombombe auf einzelne Städte geworfen? Also wie findet das statt? Also wie löscht man 20% der Bevölkerung aus? Das wird nie wirklich klar, sondern wir gucken nur diesen paar Leuten, die ja auch noch komplett privilegiert sind. Und dieses Spiel mit den Privilegien versucht der Film ja auch immer noch mal ein bisschen satirisch aufzufassen. Aber auch das funktioniert halt leider nicht so ganz. Also es ist ein sehr interessantes, spannendes Konzept, was aber nie in einen richtigen Film irgendwie umgesetzt wird, sondern eher in so einzelne Versatzstücke, bevor dann durch eine ja eher holprige Wendung oder irgendeine nicht ganz nachvollziehbare Handlungsweise von irgendeiner Person dann das nächste Segment einfach drangedübelt wird.
Ja, und das dann auch so, wo ich mir dachte, ja okay, der Staat lagert jetzt die Tötung an Subunternehmer aus. Das heißt, dann können irgendwelche Privatleute jetzt losziehen und irgendwelche Menschen ausmerzen. So, also, und dann, wenn es dabei zu Zwischenfällen kommt, dürfen sie auch töten. So, also wie soll denn dieses System ansatzweise funktionieren? Also das ist von vornherein.
Ja, es ist halt so, also die Idee ist geil, aber wenn man drüber nachdenkt, sie zerfällt immer mehr an jede. Immer wieder, kennst du dieses GIF, wo dieser Waschbär versucht, so ein Stück Zuckerwatte zu waschen und das fällt ihm so in den Händen und er guckt so, wo es ist? So ähnlich fühlt sich dieser Film halt leider auch an. Weil auch dieses Subunternehmen, also da werden ja so viele Leute sich bewerben, die auch wieder eine Agenda haben. Also das ist.
Ja, eben. Das zeigt ja der Film auch. Bob hat ja auch eine Agenda. Ja, also.
Ja, aber seine Agenda ist halt auch nicht so perfide oder nicht so politisch getrieben, wie es 2024 sein müsste oder so. Also es ist halt alles so, ja, so mit angezogener Handbremse. Also es eskaliert nie wirklich, es wird nie richtig hart, es werden nie wirklich unangenehme Fragen gestellt. Es wird halt einfach so eine edgy These und so eine Welt etabliert. Und dann weiß man nicht so wirklich, was damit anzufangen, außer halt so ein Familiendrama zu erzählen, wo dann halt am Ende nicht gesagt wird, ja, okay, ich rede nie wieder mit dir, sondern ja, dich bringen wir jetzt um. Aber
ja, und dann halt auch noch so garniert mit eben so einer Figur wie eben diesem Jared, gespielt von Jay Baruchel, der halt schon von Anfang an sagt, er ist irgendwie ein Arschloch so und wir halt auch schon sehen, dass er ein Arschloch ist, aber dann halt so Sachen bringt wie, also es geht darum, wenn es darum halt mal geht, wer geopfert werden soll und man da Argumente austauscht und dann heißt es so, ja, hier, der hat Drogen genommen,
ja,
bla bla, ja, und dann kommt dieses so, ja, ich finde, er hat einen Punkt. So, oder sie hat einen Punkt.
Na.
Ja, und dann später, wenn er dann auch irgendwie, sag ich mal, in so einer Art, weiß ich nicht, wenn er halt dann auch mal in Aktion tritt, nachdem er halt nur gelabert hat, sagen wir es mal so, und dann kommt er dann aber auch wieder mit diesen Sprüchen, it's not about the race, it's not about bla bla bla, it's not about gender, und so, wo ich mir so denke, ja, wir haben es verstanden. Du sollst hier der Gutmensch sein, der es eigentlich nur richtig machen möchte und gar nicht merkt, dass er latent irgendwie schon so beeinflusst ist, dass er es nur noch schlimmer macht. Das ist ein Typus, den haben wir jetzt aber schon wirklich echt sehr oft abgearbeitet bekommen, so, ja.
Ja,
ja, das sollen wir sein. Ich verstehe es, ja. Wir versuchen immer so möglichst das Richtige zu sagen und möglichst das Richtige zu tun, aber laufen halt auch teilweise in die gleichen Fallen wie die Leute, die wir kritisieren. Ja. Ich verstehe es. Keiner ist frei von Makel und Schuld.
Ja.
Aber dann musst du doch eine Figur, die vorher schon sagt, sie ist ein Arschloch und von der ich überhaupt keine A, Empathie erwarte und B, bei der man überhaupt keine Empathie von mir erwarten darf, musst doch nicht so einen Spruch, also musst doch nicht diese Sprüche noch bringen, als wäre es dann irgendwie so, ja, hier, damit die Twitter-Leute auch noch zufrieden sind, haben wir jetzt nochmal so einen Monolog da rein. So. Fand ich irgendwie alles ein bisschen, ja, wie so eine Pflichterfüllung, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, so, ich glaube, also wird so dieses Undercooked ganz gut irgendwie, weil ich glaube, dieses Konzept, also ich würde es gerne nochmal verfilmt sehen und dann mehr Fokus drauf, auch wie die ganze Logistik aussieht, wie wirklich diese Auswahlverfahren aussehen, weil 20%, also gehen wir einfach mal davon aus, die ganze Welt ist für einen amerikanischen Film auch nur Amerika, das sind 70 Millionen Menschen. Und dann sieht man gegen Ende noch so eine Art Sterbehilfestuhl. Also sollen 70 Millionen Menschen über so einen Stuhl gezerrt werden, nachdem Leute eine ganze Nacht drüber diskutieren, wer es denn jetzt nur einfach ist. Und auch, wie man mit dieser Schuld weiterlebt. Weil bei 70 Millionen Menschen werden ja zwangsläufig Unschuldige sterben müssen. Also nur mal der Fall, das Gesetz tritt jetzt in Deutschland ein. Du, deine Mutter, Silke, die beiden Kinder. Einer davon muss sterben. Ist doch viel interessanter, wie du damit weiterlebst als der Prozess. Also der Prozess natürlich auch, aber auch wie du damit weiterlebst, das ist doch spannend und nicht so am Ende, ja, okay, die Person bringen wir um. Also diese ganze moralische Schuldfrage umklammert der Film komplett aus, weil er so vorgaukelt, es gibt rationale Gründe, wen davon man irgendwie tötet.
Ja.
Und an so einem anderen Familienszenario, wo sich alle mögen, wird es halt schon viel härter.
Und am Ende, also, was dieses Endbild oder diese Endbilder sollten, habe ich auch mir gedacht, ah, da hätte man einen echten böseren Schluss finden können, ja, ohne große Probleme. Ja, gerade wenn es um diese Figur dieser Dorn geht. Also, da hätte man tatsächlich einen Schluss finden können, der deutlich härter in die Magengrube schlägt. Und das ist das Bedauerliche, weil der Film, wie gesagt, er hat ja dann auch noch ein paar Härten, wo man irgendwie merkt, aber auch da, ne, da habe ich immer gedacht, okay, das ist jetzt da drin, weil sie ist eine Kronenberg, so. Und irgendwie muss noch eine verstörende Gewaltszene drin sein oder eine harte Gewaltszene, bei der man halt wie bei den Filmen von ihren, dem Rest ihrer Familie dann denkt, so, ja. Fand ich irgendwie ein bisschen.
Ja, aber würde man ja, glaube ich, bei anderen Leuten, also, oder wenn sie den Namen geändert hätte, wie Nicolas Cage oder so, damit man nicht merkt, aus welcher Dynastie man eigentlich entstammt, würde man diesen Vergleich vielleicht auch nicht ziehen. Also klar ist das immer so ein Punkt, aber dass jetzt die Gewaltszene nur drin ist, weil sie eine Kronenburg ist?
Nee. Es geht nicht darum, dass die Gewaltszenen drin sind, sondern wie die Gewaltszenen dann auch inszeniert werden. So, ich fand, da war manchmal, das ist dieser Eindruck, den ich hatte, in dem ich gesagt habe, pflichterfüllend so. Also,
Ja, okay, verstehe.
Weißt du, also, dann, keine Ahnung, wird mit Messer zugestochen, was in Ordnung ist. Aber dann muss man halt noch mal etwas sehen, was es halt noch mal einen Tick schlimmer macht. Und da habe ich mir gedacht, macht sie das jetzt, weil sie glaubt, sie müsste das machen? Oder macht sie das jetzt wirklich, weil sie das zeigen möchte? Weil die Notwendigkeit besteht nicht immer unbedingt, das zu zeigen. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
So.
Ja, ja.
Also es fühlte sich dann eher wie so eine Pflicht, die sie sich selbst auferlegt hat, an. So, das war so mein Eindruck, weil die Szene wäre an sich auch schon hart gewesen oder cool gewesen, aber es wird noch mal so ein kleiner extra Move gemacht, um sie vielleicht noch ein bisschen schlimmer oder schrecklicher sein zu lassen. Und hey, ich mochte hier die Schwester, ich glaube Rachel, Rachel heißt sie, die war schön scheiße, ja, also die hat auch wirklich offen zugegeben, dass sie schön scheiße ist. Ja, und ich habe dann halt die ganze Zeit gerätselt, was sagst du zu Enrico Colantoni? Ja, das ist dieser Bob von dieser Docks, sag ich mal, von diesem Docks-Unternehmen, das halt da zu dem Haus der Yorks kommt, um eben diese Euthanasie oder diesen Einschlafprozess oder diesen Sterbeprozess zu begleiten und dann eben halt auch die zwei Körper mitzunehmen. Und den kenne ich halt vor allem. Und das ist immer so das Schlimme, wenn dir so eine Figur, die mal irgendein Schauspieler so ins Gedächtnis gebrannt ist, ich kenne ihn halt als Methusar aus Galaxy Quest. Da spielt er halt so einen Außerirdischen oder beziehungsweise den Außerirdischen, der Tim Allen halt von der Erde ins All holt, damit er gegen diese Invasoren da kämpfen kann. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann fängt er jetzt an, so zu reden wie Methusar in dem.
Ja, Captain, Sie müssen uns helfen.
Und ich konnte diesen Gedanken nicht mehr loskriegen. Und in dem Moment wurde es irgendwie so ein bisschen unfreiwillig komisch für mich alles. Und ja, ich finde halt auch, dieser Film, der wirkt so überraschend solide. Das ist so, der trifft so überraschend genau die Mitte von gut und schlecht. Ja, es ist nichts wirklich gut, es ist nichts wirklich schlecht. Und da war ich dann doch ein bisschen überrascht. Aber ich fand auch die Inszenierung, das war ja alles solide. Da waren keine Spirenzchen dabei, so wie bei ihrem Bruder.
Ja, ja, aber es ist halt auch so, also teilweise dann so alles düster, nicht wirklich schlecht ausgeleuchtet, aber halt jetzt auch nicht
wirklich geil.
So Bilder, wo man so denkt, wow, toll, kann ich das Bild noch mal ein bisschen länger sehen, bitte nicht schneiden. Und dann diese Verhörraumsequenzen schon fast, obwohl es ja alles in einem Apartment spielt. Also inszenatorisch fand ich es schon dürftig. Auch da wieder, ey, es ist ein Regiedebüt, man weiß auch nicht, wie viel Budget zusammenkommt. Weil es ist, glaube ich, auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, ey, mein Vater und mein Sohn, mein Bruder machen beide Filme. Die meisten von denen sind kommerzielle Flops. Kann ich Geld kriegen?
Ja, gut.
Weil das ist ja auch nicht der Fall. Wo du aber,
ja, aber in Kanada sind die doch echt angesehen, die Kronenbergs. Also da ist es doch immer so, dass sie Geld bekommen haben.
Ja gut, aber trotzdem machen sie ja kein Geld.
Ja.
Also deswegen ist halt auch, also klar, wenn es ein Fördergeldfilm ist, dann geht halt trotzdem nicht so viel. Aber auch
aber
da
dennoch,
könnte mehr gehen. Also ich fand es nicht.
Aber dennoch, und das fand ich halt so ein bisschen, was eben halt, was ich dann halt angenehm fand, ja, dass der Film halt eben nicht so versucht, in den Fußstapfen von Bruder und Vater irgendwie auch noch inszenatorisch zu wildern. Also, dass man gewisse Elemente wie die Gewalt und so da drin vorkommen, klar. Aber ich fand das eigentlich, weil du sagst, ja, das war jetzt nichts Besonderes. Ich muss sagen, ich fand das alles sehr solide und zweckdienlich so. Das war ja, da war, also ich fand das nicht irgendwie.
Ja, ja, zweckdienlich, aber klar, aber ich meine halt, ich gehe ja nicht in einen Film, also klar gehe ich in einen Film, um unterhalten, inspiriert und zum Nachdenken gebracht zu werden, aber das ist ja nicht ein Zweck, sondern es ist ja eine Berufung oder so. Und wenn ich dann in den Film gehe und dann denke, also das wirkt wie, als ob der Zweck ist, dass wieder mal 90 Minuten rum sind, ich wieder 90 Minuten näher am Tod dran bin. Der Zweck soll halt von dem Film irgendwie nicht erfüllt werden.
Ja, ganz so krass würde ich es jetzt nicht sehen. Aber ich war doch überrascht, dass dieser Film, ich will den Begriff eigentlich nicht sagen, deswegen versuche ich ihn jetzt in Anführungszeichen hier zu setzen, so normal ist. Also so normal inszeniert wird.
Ja.
Das ist einfach straight, klar, gerade unspektakulär, bieder vielleicht von mir aus so. Das
ja, und ich meine, sie war ja, bevor sie angefangen hat, Regie zu führen, war sie ja Still-Photographer bei Filmen. Und klar, Fotografiefilme waren komplett unterschiedlich, aber sie hat halt bei, natürlich bei fast allen Cronenberg-Filmen Still, aber auch bei Room, bei Life, bei Map to the Stars und da irgendwie die Set-Fotografien gemacht, also quasi die Fotos fotografiert, mit denen die Filme anschließend beworben werden, bevor es die ersten Trailer gibt. Also sie muss ja ein Gespür dafür haben, was geil aussieht, und entweder konnte sie es dann in dem ersten Film noch nicht so geil einfangen oder...
Ja, aber
oder sie hat eine andere Herangehensweise, aber es war halt, was, also wenn man jetzt sagen würde, das ist eine 90-Minuten-Episode von Succession, würde man glauben, och, das sah aber sonst geiler aus.
Das stimmt, das stimmt.
Und das ist halt so ein bisschen dieses, also es ist halt, wenn es halt optisch nicht irgendwie hängen bleibt, inszenatorisch nicht, inhaltlich man sich eher dran stört, dann wird ein Film in der Wahrnehmung frustrierender und dadurch nicht unbedingt schlechter, aber trotzdem ärgerlicher irgendwie, obwohl er mehr besser ist als viele andere Filme, die man sich so angeguckt hat. Also das ist halt so das, was ich daran schade finde, weil dieses Potenzial halt immer da war und es wirkte einfach so, als ob man sich so gedacht hat, okay, wir können jetzt das Potenzial nutzen, ich kann aber auch nach Hause gehen und heute Abend noch selber zwei Folgen Succession gucken.
Ja, ja.
Ja. Und das ist, ich tue dem Film, glaube ich, ein bisschen Unrecht, aber ich,
ja, aber ich hatte mein,
halt
ich
bei der ihn, Handlung ich, mehr Erwartungen.
Ich finde ihn halt aber auch nicht mehr als mittelmäßig. Also, ne, das hätte man auch auf eine halbe Stunde strecken können, ein bisschen reduzieren können. Ich kann halt nur das bewerten, was am Ende im Endeffekt da ist. Damit hatte ich dann doch über die 90 Minuten jetzt nicht so die Durchhänge. Aber ich sehe halt auch wie du an allen Ecken und Enden irgendetwas, was mich mehr interessiert und was der Film aber nicht so wirklich anfasst.
Ja. Es gibt aber dieses, weil du eben auch gerade über diesen Enrico Colantoni erzählt hast in dem Film, der erwähnt ja irgendwann seinen Instagram-Account, wo ja. Er über ein Foto redet, wo er nur so vier ungepoppte Popcorn-Teile drin hatte. Diesen Instagram-Account gibt's halt wirklich, wo auch dieses Foto ist. Also ich habe da irgendwie so gedacht, okay, ich check das einfach mal so, weil sowas finde ich immer ganz reizvoll, wenn so Pseudo-Realitätswerbung irgendwie betrieben wird. Und das Bild, was da drauf ist, ist aus März 2021.
Ja.
Also auch irgendwie sehr realistisch verhaftet. Wahrscheinlich haben sie auch deshalb einfach nur so als kleine lustige Anekdote oder so eingebaut, oder dass er irgendwas halt erzählt. Aber das finde ich halt auch wieder strange, dass dann so viel Mühe oder so viel Detailliebe in so einer kleinen, nichtigen Sache drin steckt.
Vor allem, weil man nicht wirklich davon ausgehen kann, dass wirklich jemand nach diesem Instagram-Profil sucht. Oder halt.
Ja, und auch ja lustig, dass der Account heißt What About Bob?
Ja, gut. Bob wird wahrscheinlich den nächsten Job jetzt wieder annehmen.
Ja.
Ja, und gut, wir werden jetzt, glaube ich, auch mal zum nächsten Film übergehen, sonst...
Ja, der auch in einer Riege von vielen Vergleichsmöglichkeiten sich befindet.
Ja, ja, ja.
Hallo, liebe Leute, wie ihr vielleicht mitbekommen habt oder spätestens jetzt durch diese Nachricht mitbekommen werdet, gab es leider ein kleines technisches Problem bei unserer Aufzeichnung, dass sich nämlich der Ghost in the Shell eingeschaltet hat und einfach entschieden hat, einen von uns beiden in einen niemals endenden Loop reinzubringen, von dem wir aber dachten, dass wir ihn behoben hätten, indem wir einfach neu gestartet haben. Aber dann haben wir leider beim Schneiden, beziehungsweise André hat beim Schneiden festgestellt, dass die eine Tonspur nicht zu gebrauchen war. Deswegen bricht es jetzt leider relativ ad hoc hier ab. Aber so viel zu den schlechten Nachrichten. Die guten Nachrichten sind, dass wir diese ungefähr 30 Minuten, die jetzt einfach fehlen, nächste Woche dranhängen. Und wenn wir in einem klassischen Hollywood-Film wären, würde man das mal einen Cliffhanger nennen. Deswegen seid nicht traurig und nächste Woche holen wir das nach, was ihr verpasst habt, mit wahrscheinlich noch besseren, noch edgieren Takes. Also habt ihr im Zweifelsfall einfach nur gewonnen statt verloren. Bis dann, haut rein!